Ja, vor einigen Wochen kamen meine Jungs so nach Hause, die haben sich ein Fußballspiel angeschaut, also irgendwo so hier so ein Lokalverein, und das waren auch eher kleinere Kinder oder ja, also so Elfjährige und sowas, die haben da Fußball gespielt und meine Jungs waren richtig begeistert, und zwar war da jemand da vom FC Heidenheim, oder heißt der FC Heidenheim? FC, gell? Also da war einer da, so ein Talentscout. Und meine Kinder waren überbegeistert. Also die haben über nichts anderes mehr geredet als von dem Talentscout. Und ich meine, die haben ja noch nicht mal gespielt. Also die haben ja nur zugeschaut. Aber vielleicht hätte er ja Talent gesehen. Also auch wenn du auf der Bank sitzt und so. Nee, aber. Und dann kam der große Hammer. Und zwar einer von den Jungs, die dort gespielt haben, den kennen die. Und da hat dann der Talentscout den Trainer von dem Jungen angerufen, und der Trainer hat dann die Mama von dem Jungen angerufen und hat dann gesagt, hey, also der fand den echt gut. Also wenn der will, soll er sich mal melden. Dann kann er vorbeikommen auf so ein Probetraining und dann schaut der Talentscout sich das an. Da habe ich mir, also für die Jungs war das natürlich das Allergrößte. Die haben sich gleich, also dieser Freund von denen, der spielt jetzt schon halb in der Bundesliga, und der wird irgendwann richtig berühmt. Also wenn ihr mal so richtig cool sein wollt, dann freundet euch mit meinen Kindern an. Und die haben dann Freunde, die in der Bundesliga spielen. Und dann seid ihr halt auch echt richtig cool. Nee, so ein Talentscout, der schaut sich ja so einen Spieler an. Und ich stelle mir das echt schwer vor, weil ich da nicht so gut bin. Er schaut sich an, wie dieser Spieler spielt. Und dieser kleine Junge, der läuft da so und schießt halt Tore. Ich meine, ich würde halt, wenn ich Talentscout wäre, würde ich halt gucken, wer am meisten Tore schießt, und würde dann halt sagen, das ist der Beste. Aber das ist ja in echt nicht wirklich so. Also da gibt es ja viele Sachen, auf die man achten muss. Und der Talentscout, der schaut sich die Spieler an und überlegt sich, hat dieser Spieler eine Zukunft? Steckt in dem was? Kann man aus dem was machen? Kann man da was rausholen? Gibt es da was, was am Ende wirklich beeindruckend ist? Und ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die das machen. Aber wenn wir das einfach mal so ein bisschen auf uns übertragen, gerade jetzt zum neuen Jahr, wenn man zurückschaut auf sein altes Jahr und dann auf das neue Jahr, dann einfach mal mit dem gleichen Blick. Ich weiß, das ist ein bisschen provokant. Wir sind in einer Gesellschaft, wo man sich immer streicheln muss und so, und wo man sagt, die böse Leistungsgesellschaft. Aber die Frage ist jetzt mal ganz ehrlich, wenn du auf dein Leben schaust, hast du eine Zukunft? Wenn es einen christlichen Talentscout gäbe, so einen geistlichen Talentscout, und der würde dein Leben anschauen, was würde der dann sagen? Also wie beim Fußballspielen. Also ich habe einmal zugeschaut, und dann waren da so kleine, also die haben dann alle Fußball gespielt und alle sind dem Ball hinterhergelaufen, und der eine ist so stehen geblieben auf einmal und hat so eine Blume gepflückt und hat die sich so angeschaut und so. Und bis der Papa geschrien hat, hey, der Ball ist da drüben. Und der, schmeißt er die Blumen weg. Und dann rennt er auch hinter dem Ball her. Das sieht nicht aus, als ob der Typ eine Zukunft hat. Und wenn man jetzt wenn du dein Leben anschaust, dein geistliches Leben, hast du eine Zukunft? Also wird da was draus? Kann man auf dich bauen? Wirst du leistungsfähig sein? Wirst du was reißen? Lohnt es sich, dich in das Team zu holen? Was sind deine Ziele überhaupt? Also nach welchen Kriterien würde man denn bewerten? Also die Frage ist, was willst du denn erreichen? Was will ich denn erreichen, wenn ich jetzt überlege, so auf mein neues Jahr, kann ich das überhaupt erreichen? Die Frage ist, habe ich eine Zukunft? Habe ich was, jetzt ganz flapsig gesagt, wofür es sich zu leben lohnt? Wisst ihr, und ich will jetzt, wir machen hier, das ist ja eine Predigt und wir werden in der Bibel lesen und so, also mir geht es hier nicht um so zweitklassige Ziele. Mir geht es jetzt hier nicht darum, wenn du sagst, hey, ich will viel Geld verdienen, ich will einen guten Job bekommen, ich will endlich mal heiraten, ich will mir endlich ein Haus kaufen, ich will ein neues Auto fahren. Das sind zweitklassige Ziele, das sind alles gute Ziele. Es ist alles gut, wenn man sowas versucht zu erreichen, aber das ist es nicht, was ein Leben wertvoll macht. Das ist es nicht, was ein Leben lebenswert macht. Das macht es angenehmer. Und ich sage überhaupt nichts dagegen. Es ist wunderschön, wenn wir können, dann sollen wir danach schauen, dass wir was erreichen können. Dann schaut danach, dass ihr einen guten Job bekommt. Das ist was Gutes. Dafür schicken wir unsere Kinder in die Schule. Aber das, um was es wirklich geht, das, was unser Leben wirklich lebenswert macht, das, was wie in dieser Werbung, wohnst du noch oder lebst du schon? Also vegetierst du vor dich hin oder hast du ein Leben, hast du eine Zukunft? Hast du was, wofür du da bist, wo du am Ende dann, wenn du auf dem Sterbebett irgendwann mal liegst, so wie Sammy das von diesen Menschen hier gezeigt hat, dass du dann irgendwann mal da an deinem Sterbebett liegst und zurückschaust und sagst, hey, dafür hat es sich gelohnt zu leben. Ich habe es geschafft. Ich habe es erreicht. Die Frage ist, hast du eine Zukunft? Hast du ein Ziel in diesem ewigen, herrlichen Reich Gottes? Weil das ist das Einzige, was Ewigkeitswert hat. Ich mache mal einfach diese Abkürzung und erarbeite das jetzt nicht. Aber das Leben mit Gott ist das einzige Leben, wofür es sich zu leben lohnt. Wir sind hier in der Gemeinde, ihr kennt die Bibel, was da drin steht. Und wir wissen selber, wir sterben alle. All die anderen zweitklassigen Ziele, die werden uns nicht durchtragen, sondern das Leben mit Jesus ist das einzige, was sich lohnt. Das Leben hier in der Braut Jesu, in der Gemeinde Jesu, ist das einzige Leben, das sich wirklich lohnt. Und die Frage ist, auf die Gemeinde bezogen, auf dein geistliches Leben bezogen. Hast du eine Zukunft? Geht's bergauf? Kann man auf dich setzen? Bist du jemand, den man im Team braucht? Hast du eine Zukunft? Ich glaube, wenn du Christ bist, und ich habe das bei mir gemerkt, ich habe überlegt, muss ich die Leute jetzt davon überzeugen, dass sie ein Ziel haben? Aber wisst ihr, ich habe gemerkt, ich brauche euch nicht davon überzeugen, dass ihr ein Ziel habt. Wenn ihr Christen seid, dann habt ihr ein Ziel. Wenn ihr Christen seid, und das weiß ich ja von mir selber, dann wünscht ihr euch, dass sich was verändert in eurem Leben. Dann wünscht ihr euch, dass ihr nützlich werdet, dass ihr gebraucht werdet, dass ihr in Gottes Reich etwas bewegt und bewirkt und so. Das ist nicht das Problem. Das muss ich euch nicht einreden. Klar, wenn du kein Christ bist, dann ist da dieser Wunsch vielleicht nicht so sehr da. Aber wenn du Christ bist, dann wünschst du dir das doch sowieso. Aber die Frage ist, worauf ich dann heute eingehen kann, ist, wie kannst du so jemand sein? Wie kannst du eine Zukunft haben? Wie kannst du es schaffen? Vielleicht kämpfst du schon lange gegen eine bestimmte Sünde. Und immer wieder erwischst du dich in dieser Sünde. Und du willst es nicht. Wenn du Christ bist, willst du es nicht. Und du kämpfst dagegen und du hast dir schon tausendmal vorgenommen, du hast dir schon zig Strategien überlegt, wie das nicht mehr passiert. Aber immer wieder erwischst du dich dabei. Und ich will jetzt mal, dass du wirklich ehrlich einfach mal kurz nachdenkst. Dass du einfach mal überlegst, was ist dein Ziel? Was wünschst du dir für dein Leben als Christ? Vielleicht ist es die Zeit im Gebet. Dass du sagst, hey, ich schaff's einfach nicht. Ich vernachlässige das so. Ist das vielleicht das, wo du sagst, das ist meine Zukunft und ich wünsche mir, dass ich hier besser werde, dass ich da mehr habe? Oder vielleicht möchtest du in der Gemeinde irgendwie, du siehst, wie jemand anders dient und wie jemand anders was tut und du denkst dir, hey, ich will auch so nützlich sein. Ich will auch in diesem Team Gottes mitspielen und ich will in diesem Team eine Zukunft haben, einen Platz, wo ich gebraucht werde. Vielleicht auch als Gemeinde. Wo wollen wir hin als Gemeinde? Haben wir als Gemeinde eine Zukunft? Sind wir so, wie wir sein wollen? Sind wir so, wie wir sein sollen? Oder gibt es viele Dinge, die man verändern muss? Ich glaube, manche von euch haben ganz genaue Vorstellungen, was in der Gemeinde so falsch läuft und was man verändern müsste, damit die Gemeinde eine Zukunft hat, oder? In der Offenbarung gibt es eine Gemeinde, da schreibt Jesus ganz harte Worte über die, der sagt, kehr um, liebe Gemeinde, und handel wieder so am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und ich werde deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Also das sind heftige Worte, die Jesus sagt. Diese Gemeinde, zu der das schreibt, die hat scheinbar keine so gute Zukunft. Also was auch immer das bedeutet, den Leuchter von seinem Platz stoßen, das ist nichts Gutes, schätze ich mal. So, und jetzt stehen wir hier und die Stelle, die wir heute lesen werden, ich würde gern als Beispiel oder als Verständnishilfe zwei Personen vorstellen. Und zwar, ich habe die jetzt mal Hertha und Herbert genannt. Ich habe jetzt keine cooleren Namen genommen, sonst müsste ich ja eure nehmen. Das sind jetzt ältere Semester eher, denen macht es nicht so aus, wenn ich aus Versehen denen ihren Namen genommen habe. Bei Jüngeren, die denken dann, ich meine sie. Also ich meine jetzt nicht wirklich genau dich, aber vielleicht findest du dich da. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf der einen Seite sehen wir die Hertha. Sie hat im Leben einige falsche Entscheidungen getroffen. Die hat eine turbulente Jugendzeit gehabt, viele Partys. Und jetzt steht sie da, die ist alleinerziehende Mutter und hat einen großen Scherbenhaufen. Die kommt jetzt in die Gemeinde und die sieht immer so das perfekte Leben von den anderen und die sieht, wie andere großartige Dinge für Jesus tun und sie ist jetzt voller Überzeugung Christ. Also die ist wirklich überzeugt und die lebt für Jesus, aber sie kann das alles gar nicht so, wie sie gern will. Ihre Kinder, die haben gar kein Interesse am Glauben, die wollen mit Jesus nichts zu tun haben, die gehen eigentlich den Weg, den sie früher selber gewählt hat. Und jetzt steht sie da und sie hat so das Gefühl, nicht mal meine Kinder kann ich zu Gott führen. Die betet zwar verzweifelt für ihre Kinder und versucht alles, damit es irgendwie klappt, aber das ist nicht. Sie sorgt mit letzter Kraft für ihre Familie, aber die Kraft reicht gar nicht dafür, dass sie in der Gemeinde da noch großartig investiert, dass sie da eine Aufgabe übernimmt und dass sie da wirklich gebraucht wird in der Gemeinde, sondern im Gegenteil, sie schafft es nicht mal wegen ihrem Job und wegen den Schichten, schafft sie es meistens noch nicht mal am Sonntag da zu sein. Die versucht es zwar, aber das klappt halt nicht. Und sie schaut auf das Leben von anderen Christen und sie bewundert es, was die leisten, wie die für Jesus leben, aber die kann das nicht. Und sie hofft nur, dass ihre Kinder einfach gläubig werden. Und sie sieht keine glorreiche Zukunft. Also sie hat das Gefühl, ich habe keine Zukunft. Und so ein bisschen, ich habe das einfach mal so, ich schaff's eh nicht. Das ist so ihre Einstellung. Die wünscht sich zwar was, die will im Team dabei sein, aber sie hat nicht das Gefühl, als ob sie eine Zukunft hat. Und dann sehen wir auf der anderen Seite den Herbert. Also ich habe jetzt den Herbert, der ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, von klein auf, immer in jeder Kinderstunde gesessen, jeden Bibelleseplan der Gemeinde mitgemacht, alle Kinderstundenverse hat er auswendig gelernt. In Teencamp hat er die ganzen Verse auch auswendig gelernt und so. Und er hat Glück, sein Gedächtnis funktioniert voll gut, deswegen kennt er so viele Bibelverse jetzt auswendig. Und er hat eine natürliche gewinnende Art, kann gut reden und hat schon öfters Jugendstunden gehalten. Er hat sogar mal Freunde in die Jugend mitgenommen und einer von denen hat sich bekehrt, ist jetzt Christ geworden. So ein bisschen irgendwie so ein Erfolgserlebnis für ihn gewesen. Ich habe einen Menschen zu Jesus geführt und der ist jetzt gläubig und er lernt fleißig in der Bibelschule, er ist engagiert und motiviert und sein großer Traum, was er sich wünscht, ist, ich will in der Gemeinde dienen. Ich will in der Gemeinde eine Aufgabe haben und das tut er auch. Er weiß noch nicht, welche Aufgabe genau er hat, also irgendwie funktioniert alles bei ihm, deswegen kann er sich noch nicht so richtig festlegen, aber irgendwas will er in der Gemeinde so richtig Gas geben. Er ist beliebt bei den Leuten, die hören auf ihn. Sein Traum ist es, Menschen zu Jesus zu führen und er wünscht sich, dass er, wenn er am Ende stirbt, dass er auf viele Menschen zurückschauen kann, die er zu Jesus geführt hat. Das ist sein Traum, das wünscht er sich. Und er hat auch das Gefühl, dass das schon klappt. Also er weiß natürlich, dass es da einige Dinge gibt in seinem Leben, die er ändern muss, aber er ist schon sehr motiviert. Er glaubt, dass er es schafft. Er glaubt hier, nächstes Jahr, ich muss das noch ein bisschen ändern, hier mit der Sache muss ich aufhören, hier, das muss ich anfangen. Und so, also stehen so diese beiden Menschen und ich habe die einfach mal so als Prototypen genommen und irgendwo stehen wir dazwischen, zwischen denen. Manche vielleicht eher wie Hertha, manche eher wie Herbert, aber irgendwo sind wir alle zwischen diesen beiden Menschen. Motiviert, nicht so motiviert, wollen gerne, aber können nicht oder können schon viel und vertrauen da so ein bisschen auf uns selber. Wisst ihr, wer von den beiden ist besser dran? Wer von den beiden hat die bessere Zukunft? Wenn ihr jetzt Talentscouts wärt, wer von den beiden ist besser dran? Nun, Hertha glaubt auf jeden Fall, dass Herbert besser dran ist. Die schaut sich den an und sagt, hey, also ich würde auch gern so wie der, aber ich kann halt nicht, ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, wie du das jetzt bewerten würdest, aber irgendwie haben wir Menschen doch immer so diesen Drang, dass wir das alles gleich so bewerten und dass wir gleich die alle so einordnen und dann sagen, ja, so wie die will ich lieber nicht sein. Also wie der, das wäre schon eher meins und so, das wünsche ich mir schon eher. Wisst ihr, was interessant ist? Diese beiden Menschen sind sich gar nicht so unähnlich, wie wir meinen. Es sieht zwar aus, als ob die völlig verschieden sind, aber die sind genau gleich Und die haben genau das gleiche Problem, was die Zukunft angeht. Genau dasselbe Problem und es ist genau dieselbe Lösung für alle beide. Und das Coole ist, egal wo du dich einordnest, du hast genau das gleiche Problem und es ist genau dieselbe Lösung. Die Frage ist, schaffen wir es? Haben wir eine Zukunft? Haben wir eine Zukunft mit Gott? Können wir im Team Gottes dabei sein? Sind wir da nützlich? Können wir da nützlich sein in der Zukunft? Können wir es schaffen? Wie sieht das nächste Jahr aus? Was ist dein großes Ziel? Was würdest du gerne für Jesus und mit Jesus schaffen? Oder vielleicht traust du dich gar nicht, dir noch ein Ziel auszusuchen. Wenn wir uns die Stelle lesen, dann, wir haben das vorhin ja schon mal gelesen, aber wir machen das gern nochmal. Das ist das, was Paulus sagt. Paulus am gleichen Punkt sozusagen wie die beiden. Paulus stellt sich hin und er sagt nicht, oh, ich schaff's eh nicht. Und Paulus sagt auch nicht, hey, ich glaube, ich kann es schaffen, sondern das ist das, was Paulus sagt. Paulus sagt, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Aber ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister, aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus berufen hat. Als Grundlage für eine gelungene Zukunft muss man als erstes wissen, wo man hin will. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, ihr habt alle Ziele, aber ich glaube, wir müssen mal ganz genau definieren, was sind denn wirklich, wirklich christliche Ziele? Was ist denn ein gutes Ziel für einen Christen im neuen Jahr? Was ist denn ein gutes Ziel? Was ist das Ziel, was Paulus sich setzt? Hier, Paulus wusste nämlich offenbar ganz genau, wo er hin wollte. Er wusste nämlich, dass er genau dort noch nicht war. Also er sagt, ich weiß genau, wo ich hin will, aber ich bin da noch nicht. Aber ich bin mit aller Kraft, mit allem, was ich bin, mit meinem ganzen Leben, von morgens bis abends, in jeder wachen Sekunde, konzentriere ich mich auf diese eine Sache, dieses eine Ziel, da will ich hin. Und jetzt ist die Frage, was ist dieses Ziel, wo Paulus so hin will? Weil ich glaube, es wird sich echt lohnen, dass wir unsere Ziele vielleicht auch so ein bisschen danach ausrichten und sagen, okay, Paulus, wenn das dein Ziel ist, dann ist das vielleicht auch kein schlechtes Ziel für uns. Also, was ist das Ziel? Paulus wusste offenbar ganz genau, wo er hin will. Was war sein Ziel? Und so die erste Antwort, die man sich immer so gibt oder was ich mir auch immer gegeben habe, wo ich immer gedacht habe, ist so irgendwie, ja okay, das ist der Himmel. Also das ist das Ziel, wo Paulus hin will. Auf das richtet er sich aus, so der Himmel, da will er hin, dass er stirbt und dann einmal bei Jesus ist, wisst ihr. Aber dieses Ziel ist eigentlich ganz klar ersichtlich, dass er das aus diesen Versen, dass er das hier nicht meint. Paulus redet hier nicht von diesem Ziel. Natürlich arbeitet er auf den Himmel hin, da geht er hin. Und er freut sich sogar auf den Tag, sagt er, wo ich sterbe, weil dann werde ich dort sein. Aber das ist nicht das Ziel, von dem er hier redet. Wisst ihr, warum man das weiß? Weil er sagt ja hier die ganze Zeit, hey, liebe Gemeinde, ich bin noch nicht an diesem Ziel. Wisst ihr, die Leute, die an diesem Ziel sind, die können das nicht mehr sagen, weil die sind tot. Und die Leute, die nicht an diesem Ziel sind, jeder, der lebendig ist, ist an diesem Ziel auch noch nicht. Das brauchst du den Leuten nicht sagen, wenn das dein Ziel ist. Also wenn dein Ziel der Himmel ist, brauchst du den Leuten nicht erklären, dass du das noch nicht erreicht hast. Das wissen die. Das kriegen die schon hin, solange deine Augen offen sind und du atmest. Nee, Paulus erklärt denen hier, ich habe ein Ziel und dieses Ziel habe ich noch nicht erreicht. Und ihr könnt vielleicht denkt ihr sogar, ich habe es erreicht, aber ich habe es noch nicht erreicht. Ich bin da noch nicht. Ich bin noch nicht an dem Ziel, wo ich so sehr hin will. Paulus meint hier ein anderes Ziel, dem er hinterherjagt. Und ich habe dann überlegt, okay, was ist das für ein Ziel? Und wenn wir eine Frage haben aus einer Bibelstelle und nicht so genau wissen, wie, dann müssen wir einfach immer so davor lesen und danach den Kontext anschauen. Und da sehen wir dann schon eher, was Paulus sein Ziel ist. Und das ist, eigentlich sind das die Verse, die davor kommen. Entschuldigung. Das sind die Verse, die davor kommen. Wenn ihr in der Bibel einfach mal die Verse davor lest, die zwei Verse davor, den Vers 10 und den Vers 11, da redet Paulus so ein bisschen. Und das ist genau das, was dann was vor der Stelle von uns jetzt kommt, da steht, ich möchte Christus erfahren und ich möchte die Kraft seiner Auferstehung mit ihm teilen, aber auch sein Leiden mit ihm teilen. Und ich möchte seinen Tod mit ihm sterben, um irgendwie auch zur Auferstehung aus den Toten heraus zu gelangen. Also das ist es, was Paulus unbedingt erfahren will, sagt er. Und das ist, was ich sehne mich so sehr danach, Christus zu erfahren. Christus zu erfahren im Leben, Christus zu erfahren im Leiden, mit Christus zu sein im Sterben und dann am Ende mit Christus auferstehen. Das ist es, wonach ich mich sehne. Und dann sagt er, aber das habe ich noch nicht erreicht. Ich habe Christus noch nicht so erlebt und ich lebe nicht so mit Christus, wie ich es gerne hätte. Ich wünsche es mir so sehr, aber ich habe es noch nicht geschafft. Und ihr denkt vielleicht, dass ich es geschafft habe. Aber ich sag's euch, und Paulus sagt es ja in diesen Versen zweimal, sagt er, hey, ich habe es noch nicht geschafft. Einfach nur, dass ihr euch dessen bewusst seid. Ich bin da noch nicht. Ich wünsche es mir so sehr, aber ich habe es nicht. Aus diesen Versen hier, er möchte die Auferstehungskraft Jesu in seinem eigenen Leben erfahren. Er möchte in Jesu leiden, mit Jesus teilen. Und er will sogar den Tod von Jesus am Ende sterben. Er will sein Leben, also wenn man so zusammenfasst, er will sein Leben völlig mit Christus verbinden. Er will, dass jede Sekunde, jeder Atemzug seines Tages mit Jesus ganz, ganz eng verbunden ist. Und wisst ihr, das ist ja eigentlich auch das Ziel, was Gott mit uns hat, als er uns erkauft hat. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir, genau dafür hat Gott uns ja auch berufen. Im Römerbrief zum Beispiel steht, er hat uns berufen, damit wir seinem Sohn gleichgestaltet werden. Das ist Gott sein Ziel mit uns. Gott sein Ziel ist es, dafür hat er uns geholt, nicht weil er uns so sehr braucht, weil er nicht wusste, was er sonst mit seiner Zeit anfangen soll oder sonst was, sondern er will, dass er uns rausrettet und dass er uns seinem Sohn gleichgestaltet macht, dass er uns mit seinem Sohn so verbindet, dass wir untrennbar eine Einheit sind. Und das ist genauso Paulus sein Wunsch. Und wie passiert sowas? Ich habe dann überlegt, wie sieht es aus, ganz praktisch? Also das ist so abstrakt, wie kann ich das euch jetzt verkaufen, dass ihr das versteht oder dass ihr das Gefühl habt, hey, das ist ein Ziel, was ich auch haben will. Wisst ihr, das bedeutet, dass wir so viel und so sehr auf Christus schauen, dass er alles für uns wird. Ich weiß nicht, ich habe mir das dann so überlegt, ich hatte mal eine Zeit, wo es mir nicht so gut ging, wo es schwerer war und mir hat es so geholfen, wenn ich die Evangelien gelesen habe und ich habe dann immer gelesen, ich habe das voll gerne gelesen, solche Begebenheiten, wo Menschen waren, die keine Hoffnung mehr hatten, die ihr Leben lang zum Beispiel gelähmt waren und dann bringt jemand sie zu Jesus und Jesus ist so freundlich und so liebevoll und er heilt den einfach und die Menschen sind so erleichtert, nachdem sie Jesus begegnet sind. Und das ist das, was mich so fasziniert hat. Jeder konnte zu Jesus kommen, egal was du hattest, egal wo es dir wehgetan hat, egal was war. Du musstest nur rausfinden, wo ist Jesus gerade unterwegs? Und dann musstest du einfach dorthin gehen. Und dann konntest du dich in die Schlange stellen. Da waren viele Leute, die zu Jesus wollten. Aber du konntest dir sicher sein, Jesus ist da gewesen und Jesus hat gewartet, bis alle durch waren. Und wenn er auch nachts nicht geschlafen hat und wenn er sein ganzes Leben hingegeben hat, Jesus hat sich Zeit genommen. Und das ist das, was mir so geholfen hat, wo es mir nicht so gut ging. Wo ich das immer gelesen habe, weil das mich so berührt hat. Das war es, wo ich gemerkt habe, ich schaue auf Jesus und es bewegt mich, wie er ist. Und wisst ihr, es gibt dann eine Stelle im Korintherbrief, die uns dann sagt, was dann passiert, wenn wir das machen. Da sagt, so sehen wir alle die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, aber mit unverhülltem Gesicht. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns, so wie es vom Herrn, dem Geist, kommt. Wenn wir auf Jesus schauen und wenn wir mit Jesus Zeit verbringen, dann färbt sein Wesen auf uns ab. Dann werden wir immer mehr so wie er. Seine Gegenwart tröstet uns immer mehr. Seine Gegenwart ermutigt uns, wenn wir Mut brauchen. Sie motiviert uns, wenn uns die Motivation fehlt. Seine Liebe, die macht uns liebevoller zu den Menschen, die um uns herum sind. Wo wir früher viel ungeduldiger waren, wenn wir mit ihm zusammen sind, werden wir geduldiger. Und das ist das Ziel, was Paulus hier verfolgt. Paulus sagt, ich will, dass Jesus aus jeder Faser meines Lebens rausleuchtet. Und dazu muss ich so viel Zeit mit ihm verbringen, wie ich nur kann. Ich muss auf ihn schauen, wenn ich traurig bin, wenn ich mutig bin, wenn ich fröhlich bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich weiter weiß, egal wie. Ich mache das immer im Blick auf ihn und das verändert mich, das macht mich zu einem anderen Menschen. Und das ist Paulus sein Ziel. Paulus sagt, und ich wünsche mir so sehr, dass irgendwann aus jeder Phase meines Lebens Jesus rausleuchtet. Und dann sagt er, aber dieses Ziel habe ich noch nicht erreicht. Und vielleicht verstehen wir jetzt ein bisschen mehr von Paulus und seinem Leben. Warum hat Paulus so ein krasses Leben gelebt? Paulus hat heftigste Entscheidungen getroffen. Ich meine, am Ende seines Lebens hatte Paulus gar nichts. Kein Haus, keine Familie. Im Endeffekt hatte er nichts, menschlich gesehen. Wisst ihr warum? Weil Paulus seine Ziele sahen so aus. Aber diese Ziele, die er verfolgt hat, da ist er richtig weit gekommen. Weil das war sein Ziel. Dafür hat er gekämpft. Das war jedes Jahr sein Ziel. Jedes Jahr hat er sich neu vorgenommen, hey, ich habe es immer noch nicht. Und ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr von der Gnade haben. Und wisst ihr, Paulus war nicht immer ein sehr gnädiger Mensch. Es gab ja in der Apostelgeschichte einmal diese Stelle, wo sie sich streiten, weil da einer mitgenommen werden sollte als Mitarbeiter, der früher mal versagt hat. Und Paulus sagt, nee, mit dem gehe ich nicht. Hat uns letztes Mal schon im Stich gelassen, auf den haben wir keine Lust. Solche Leute brauchen wir nicht, wir brauchen nur zuverlässige Leute. Und dann geht es so weit, dass es zu einem Streit ausartet. Also ich glaube, Paulus hat schon seine Punkte gehabt, wo er an sich arbeiten musste. Und ich glaube, das ist genau das, was er hier meint, wenn er dann sagt, ich habe es noch nicht erreicht. Aber das ist, glaube ich, das, was er sich wünscht, dass er mehr Zeit mit Jesus verbringt, damit er auch diese Barmherzigkeit lernt. Weich zu sein gegenüber Leuten, die versagen, so wie Jesus weich ihm gegenüber ist, wenn er versagt. Paulus bewundert die Liebe Jesu und er wünscht sich, dass im nächsten Jahr diese Liebe mehr aus ihm rausleuchtet. Paulus bestaunt die Barmherzigkeit und die Freundlichkeit des Erlösers und er wünscht sich, nächstes Jahr soll mehr von dieser Freundlichkeit und Barmherzigkeit Jesu aus mir raus zu den anderen Leuten kommen. Das ist sein großes Ziel. Und ich glaube, wenn ich das so sagen darf, das ist das einzige große Ziel, das wir als Christen haben dürfen. Das ist das Oberste und das Einzige, für was sich unser christliches Leben lohnt. Und wenn wir daran arbeiten, wenn das unser Ziel ist, dann werden wir das Ziel nicht verfehlen. Alles andere, da wird es problematisch, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wisst ihr, wir bewundern Paulus zu Recht. Paulus hat sein Leben, seine Gesundheit geopfert, um Menschen zu dienen. Paulus, mit Gesundheit geopfert meine ich, Paulus hat viel, viel, der wurde ausgepeitscht und damals hat man das nicht so, es war nicht einfach nur so, dass es wehgetan hat, sondern es waren blutige Wunden. Und dann ist er im Kerker gelegen, nicht mit Verbundenen und geheilt und alles und so, sondern das war dann einfach so. Nicht umsonst hatte er Lukas als Arzt immer dabei auf seinen Reisen. Der wurde gesteinigt. Wisst ihr, mit Steinen, steinigen bedeutet, man schmeißt mit Steinen auf dich, eigentlich bis du tot bist. Da brechen dir die Knochen und alles. Und damals hat man nicht mit Gips gerichtet und so. Also Paulus hatte 100% einen Körper, der gezeichnet war von seinem Leben. Und Paulus, als er diesen Brief schreibt, sitzt er gerade im Gefängnis, weil er Menschen helfen will, den Heiland kennenzulernen. Er schreibt den Brief nach 3 Missionsreisen, indem er sozusagen die ganze bekannte Welt bereist hat und überall das Evangelium hingetragen hat. Jahrelang im Gefängnis für Jesus, ein echtes Glaubensvorbild. Aber wie schätzt Paulus sich ein? Ich habe vorher noch gefragt, was glaubst du, hast du eine Zukunft? Wie schätzt du dein Leben ein? Wisst ihr, Paulus sagt, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Paulus sagt, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Ich habe eine andere Stelle für euch, und zwar aus dem 1. Timotheusbrief. Im 1. Timotheusbrief, da schreibt Paulus an seinen Jünger Timotheus, und das ist schon am Ende des Lebens von Paulus. Und zwar im 1. Kapitel. Ich muss schnell schauen, ob ich euch das... Ja, genau. 1. Timotheus, 1. Kapitel, den Vers 15. Da schreibt Paulus, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und sie verdient unser vollstes Vertrauen. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmste von ihnen. Wisst ihr, Paulus schaut sein Leben an, wir würden ihn bewundern, und der Brief ist ja noch später als der Philipperbrief. Wir würden Paulus bewundern, und Paulus schaut sich selber an und sagt, hey, das bin ich, so schätze ich mich ein. Ich bin der Schlimmste von ihnen. Paulus sagt nicht, ich war der schlimmste Sünder. Das würden wir verstehen. Paulus hat die Gemeinde verfolgt und so, der war der schlimmste Sünder. Jetzt ist er natürlich nicht mehr. Paulus sagt aber nicht, ich war der schlimmste von ihnen. Sondern Paulus sagt, ich bin der schlimmste von ihnen. Das ist Gegenwart. Das bedeutet, so sieht er sich jetzt. Und so sieht er sich ganz ehrlich. Das ist auch keine demütige Show. Nicht, dass er sich irgendwie so versucht, christlich so darzustellen oder sowas. Sondern er meint das bitter ernst. Paulus kennt sein Herz und er kennt seine bösen Gedanken. Paulus kennt seinen Stolz und seinen Egoismus. Und während er diesen Brief schreibt, ist es ihm vielleicht wieder ganz deutlich bewusst geworden. Er hat wieder seine Sünde gesehen und es hat ihn so richtig enttäuscht, dass er sowas machen, sagen, denken kann. Und er schreibt, unter diesem Eindruck schreibt er den Brief und sagt, hey, ich bin der größte Sünder. Ehrlich, Timotheus, aber für mich ist Jesus gekommen. Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, und ich bin der Größte von ihnen. Kennst du das auch? Wird dir deine Sünde schmerzlich bewusst, dein Versagen? Siehst du dich auch so, wenn du auf dein Leben schaust? Wisst ihr, das Interessante ist, die meisten Menschen, also wenn man so unterwegs ist, in der Schule sieht man das auch oft, die meisten Menschen schauen ihr Leben niemals so ehrlich an. Nie. Wenn man jemanden anspricht drauf, was er gemacht hat, also in der Schule macht man das ja öfter, dann sagen die Leute immer das Gleiche. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also ich glaube, ihr kennt das auch. Ich kann gar nichts dafür. Der hat angefangen und der ist die ganze Zeit das Problem. Also was soll ich denn machen? Oder hast du nicht gesehen, was der gemacht hat? Warum schaust du jetzt auf mich? Oder wieso das jetzt? Und das machen ja nicht nur Schüler, sondern das machen wir auch, wenn jemand dich auf was anspricht, was du falsch gemacht hast, wenn jemand dich auf dein Versagen, auf deine Schuld und auf deine Sünde anspricht, dann machen wir es tatsächlich. Das ist eine gute Methode, rauszukommen. Du musst einfach zum Beispiel Fehler in dem anderen finden und dann kannst du die ansprechen und kannst sagen, du willst mir was sagen, nach dem, was du dir geleistet hast? Als ob, weil der andere schlecht ist, ich ja nichts mehr gemacht habe oder wie stelle ich mir das vor? Aber so kann ich von meiner Schuld wegschauen. Paulus macht es ganz anders. Wir Menschen tun immer alles, damit wir nicht sagen müssen, ich bin ein Versager. Ich schaff's nicht. Ich schaue auf meine Zukunft und ich kann mir nicht vorstellen, dass aus meiner Zukunft was wird, weil ich hab nichts. Ich kann nichts geben. Ich krieg's nicht hin. Ich fürchte mich davor morgen, weil ich werde morgen wieder versagen. Aber Paulus sagt, ich bin nicht so. Paulus sagt, ganz offen und ehrlich, ich versage zu oft. Und ja, ich habe wieder versagt. Ich bin nicht da, wo ich sein soll. Ich habe das Ziel nicht erreicht. Und das klingt jetzt total negativ, dass ich das alles gesagt habe. Aber das ist wichtig für uns, dass wir das verstehen, weil erst wenn wir da sind, wo Paulus ist, dann sind wir auf einem guten Weg. Erst wenn wir wie Paulus sagen können, ich habe das Ziel noch nicht erreicht, dann erst können wir die ganze Macht dieser Verse für uns in Anspruch nehmen. Erst dann sind wir auf diesem Weg. Und deswegen die Frage, fühlst du dich wie ein Versager, wenn du ganz ehrlich bist? Also schau wirklich ehrlich auf dein Leben und denk mal drüber nach. Glaubst du wirklich, dass so, wie du das machst, dass es so richtig ist? Oder glaubst du nicht, dass man es lieber anders machen hätte sollen? Glaubst du, dass du unschuldig bist an dem, wie es läuft? Wünschst du dir nicht, dass du anders wärst? Weißt du nicht, dass du so weit weg bist von diesem Ziel, Jesus ähnlich zu sein, mit Jesus verbunden zu sein? Dann sag mit Paulus, ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Aber, und dann kommt der nächste Schritt, den Paulus hier sagt. Wir sind noch nicht am Ziel. Das war das Erste, was Paulus gesagt hat. Und wenn wir das sagen können, dann können wir das Nächste sagen, nämlich das, was Paulus in Vers 13 sagt. Im Vers 13, Moment. Im Vers 13, da sagt Paulus ja hier: Brüder, ich denke es von mir selbst nicht, dass ich es ergriffen habe. Ich habe es nicht ergriffen. Brüder, ich glaube auch von mir gar nicht, dass ich es ergriffen habe. Ich weiß, dass ich es nicht geschafft habe. Ich bin ein Versager. Ich versage viel zu oft. Aber, sagt er, eins tue ich. Ich vergesse, was vergangen ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Paulus sagt, ich blicke auf das Ziel. Ich blicke nicht mehr auf mein Versagen, sondern ich schaue auf das, was vor mir liegt. Warum kann Paulus trotzdem, dass er der größte aller Sünder ist und dass er es weiß und dass er es zugibt, warum kann er trotzdem frei und stark leben? Warum ist er nicht von Selbstvorwürfen und von Minderwertigkeitskomplexen zerfressen? Weil das ist das, was wir glauben. Wir glauben, wenn wir uns mit unserer Schuld zu sehr beschäftigen, dann werden wir negativ werden. Paulus sagt, nein, niemals. Mit Jesus und das Evangelium sagt, nein, wenn du dich mit deiner Schuld genug beschäftigst und richtig beschäftigst, dann kannst du endlich frei werden von deiner Schuld. Nur so kannst du von deiner Schuld frei werden. Paulus muss nämlich nicht sich auf diese Schuld und auf sein Versagen konzentrieren. Paulus darf sich aufs Ziel konzentrieren. Paulus schaut auf den Freund der Sünder und Paulus schaut auf den Heiland der Versager. Bei Jesus kann Paulus wirklich frei sein von seinem Versagen. Frei sein, nicht wie die Welt euch Freiheit geben wird. Wenn ihr mit eurem Versagen und mit eurer Schuld in die Welt geht, dann wird die Welt euch helfen, die Schuld wegzuschieben. In der Psychiatrie oder sonst wohin. Die werden immer jemanden finden, der schuldig ist, damit diese schwere Schuld nicht mehr auf dir lasten muss. Und dann wirst du jemanden finden und suchen müssen, der an dem Ganzen, an deiner Misere schuld ist. Und dem kannst du dann die Schuld geben und dann kannst du sozusagen frei sein. Du schummelst dich sozusagen frei. Aber das ist das, was unsere Kinder schon versuchen und was bei uns schon gar nicht zieht. Wenn meine Kinder sagen, ich, was hab ich schon, hast der andere. Ich glaube das meinen Kindern ja noch nicht mal. Wieso sollte ich es dann mir selber glauben, in meinem Leben? Bei Jesus werden wir frei von Versagen, nicht indem wir sie wegreden oder indem wir sie ignorieren oder nicht drüber nachdenken, sondern bei Jesus werden wir frei von Versagen, indem wir sie erkennen und anschauen und sie ganz bewusst bei Jesus zu den Füßen hinlegen und sagen, Jesus, nimm du sie. Und wisst ihr, was das Coole ist? Jesus sagt dann, ich nehme sie, ich kümmere mich darum und du bist jetzt frei. Und du kannst die jetzt ohne diese Last weitergehen, du kannst die vergessen. Du brauchst dich nicht mehr darum kümmern. Ich mache das für dich. Konzentriere dich ganz auf das Ziel. Und deswegen kann Paulus sich voller Freude auf sein Ziel konzentrieren. Wisst ihr, Paulus hat schreckliche Dinge getan. Und ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Wir bewundern den immer einfach und denken, das wäre voll der Held. Wisst ihr, Paulus hat schreckliche Dinge getan. Paulus hat Familien zerstört. In seinem Eifer, die Gemeinde zu verfolgen, hat er Leute ins Gefängnis geworfen, wahllos. Einfach so, Männer und Frauen, steht ausdrücklich drin. Er hat geschnaubt vor Wut gegen die Gemeinde. Er hat die gehasst, die Menschen. Und wir müssen uns das vorstellen, wenn er hier wäre, dann hätte er von hier Leute genommen, Männer und Frauen aus unseren Reihen und hätte die ins Gefängnis gesteckt. Manche wären vielleicht sogar gestorben und dann wären Kinder übrig geblieben. Vielleicht manche, die sogar beide Eltern verloren haben, weil der böse Saulus sie ins Gefängnis gesteckt hat, weil er so vor Hass übersprudelt, weil er so ein böser Mensch ist. Das hat Paulus gemacht. Und nicht nur das, Paulus hat mitgemacht, er war ein Mörder, er hat mitgemacht, als Stephanus gesteinigt wurde. Dieser heilige Mann Stephanus, der nur Gutes getan hat, der anderen so viel Gutes getan hat, sich um viele gekümmert hat. Und Paulus war dabei, als man diesen Mann mit Steinen beworfen hat, bis der Mann zusammengebrochen ist, auf die Knie gefallen ist, dann hat er noch was gesagt und dann hat man weiter Steine auf ihn geworfen und dann ist er tot umgefallen. Und dann lag er da und ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, aber jemand, der gesteinigt wird, wie das aussieht, wie der dann am Ende da liegt, der liegt nicht so friedlich da, wie die Leute bei uns im Sarg, sondern der liegt da, das ist der, mit zerbrochenen Knochen und blutend und ein toter Haufen. Und das hat Paulus gemacht und gesagt, das ist gut so und ich will noch mehr von den Christen so töten. So war der. Und wie kann er nach so einer schrecklichen Tat jetzt der Gemeinde dienen? Wie kann er sich erdreisten, ermahnende Worte zu schreiben an eine Gemeinde? Wie kann er den Gemeinden sagen, hey, ihr sollt einander lieben? Wenn wir so einen Brief bekommen würden von diesem Paulus und der hat uns sowas angetan, würden wir sagen, hier, schau doch, befass mal deine eigene Nase an. Du hast unser ganzes Leben zerstört und jetzt erzählst du uns, wie wir leben sollen. Bleib mal, lass mal stecken. Wie kann einer nach so einer schrecklichen Tat noch schlafen in Ruhe? Und Paulus konnte in Ruhe schlafen, weil Jesus sagt zu Paulus, Paulus, das war schrecklich, was du getan hast. Und ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich um deine Schuld. Ich bezahle für sie und ich bringe das in Ordnung. Und du darfst dich auf das Ziel konzentrieren. Und du kannst vergessen, was hinter dir liegt. Du darfst es loslassen und alles völlig vergessen. Du darfst frei sein. Laufe den guten Kampf, kämpfe den Kampf und ich werde dir am Ende noch eine Siegeskrone draufgeben. Ich kümmere mich darum. Was meinst du? Wie gehst du mit deiner Schuld und mit deinem Versagen um? Erkennst du das an? Erkennst du an, dass du nicht so bist, wie du sein sollst? Erkennst du an, dass du viel zu oft versagst? Das ist ein guter Schritt, aber gehst du weiter? Hast du diese Versagen vor Jesus seine Füße gelegt? Weil das ist der einzige Ort, wo wir davon frei werden. Ansonsten müssen wir es ja selber tragen und bezahlen. Und dazu reicht dein Leben nicht aus. Weißt du, was Jesus dann zu dir sagt, wenn du das bei ihm hinlegst? Jesus sagt das Gleiche wie bei Paulus. Er sagt, lass deine Sünde hier. Leg deine Schande bei mir ab. Leg deine Schuld bei mir ab. Und dein ganzes Versagen und all das, was du nicht kannst, leg das hier hin und ich kümmere mich drum. Ich schaue danach. Du musst es nicht in Ordnung bringen. Du musst es nicht alles immer wieder neu aufarbeiten. Ich mache das für dich. Ich bringe alles in Ordnung. Lass dich davon nicht mehr beeinflussen. Deine Zukunft, und das ist das, was Jesus uns anbietet, deine Zukunft, wenn du zu Jesus seinen Füßen das alles hinlegst, dann ist deine Zukunft nicht mehr die Summe deiner Vergangenheit, sondern deine Zukunft ist das, was dein Heiland dir heute schenkt. Das ist deine Zukunft. Und das lässt das Ganze in einem ganz neuen Licht erscheinen, was ich am Anfang gefragt habe. Hast du eine Zukunft? Hast du eine Zukunft? Deine Zukunft ist das, was dein Heiland dir schenkt, wenn du all dein Zeug abgegeben hast bei ihm. Und das ist eine tolle Nachricht für die Hertha. Wir haben ja vorhin die Hertha gehabt. Sie ist ein bisschen stecken geblieben. Sie kennt ihr Versagen. Und sie ist immer auf dieses Versagen fokussiert. Sie denkt, dieses Versagen, das kennzeichnet mein Leben. Das bin ich. Ich habe versagt und jetzt bin ich so. Und deswegen habe ich keine Zukunft und ich kann mir keine vorstellen. Aber das ist die Nachricht, die sie braucht. Das ist das, was Paulus sagt. Hey, du bist nicht mehr von deiner Vergangenheit kontrolliert. Natürlich hat sie noch Einfluss auf deine Zukunft. Aber ob du eine Zukunft hast, hängt nicht davon ab, was du in der Vergangenheit alles falsch gemacht hast. Das ist vollkommen egal. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist egal, was du getan hast. Du kannst eine Zukunft haben, wenn du nur das machst, was Paulus gemacht hat. Deine Schuld und dein Versagen bei Jesus hinlegen. Und dann kümmert er sich darum und dann gibt er dir eine Zukunft. Und jetzt hat diese Hertha die gleichen Chancen auf eine Zukunft wie jeder andere. Sie kann genauso wie jeder andere Christ eine herrliche Zukunft haben, ein Spieler im Team Gottes sein. Vollkommen und ganz nützlich, egal wie ihre Vergangenheit aussieht. Eins ist nur wichtig, wir müssen immer nur definieren, wie definieren wir Erfolg im geistlichen Leben? Wisst ihr, wenn wir Erfolg so definieren, wenn wir sagen Erfolg im geistlichen Leben, also jemand, der wirklich was für Gott tut, das ist so zum Beispiel ein Evangelist, der predigt vor 20.000 Menschen und dann bekehren sich so richtig viele davon und das ist Erfolg. Ja, wenn das Erfolg ist, dann haben nur sehr wenige Christen Erfolg, dann sind nur sehr wenige Christen nützlich. Aber das ist nicht, wie Jesus Erfolg definiert. Wir haben doch vorhin gesagt, was ist Paulus sein Ziel gewesen? Paulus sagt nicht, oh, mein Ziel ist, dass sich 5.000 Menschen bekehren. Daran arbeite ich, dafür kämpfe ich. Nein, er sagt, mein Ziel ist, dass ich mit Christus verbunden bin. Dass ich Jesus so gut kennenlerne, dass er aus allem rausstrahlt, was ich bin. Und wenn das Erfolg ist, meine Lieben, dann ist dieser Erfolg für jeden von uns da. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist, weil das ist es, wofür ein Leben sich lohnt. Und das ist, wenn du Christ bist, dann verspreche ich dir eins, wenn du auf dem Sterbebett liegst und das war dein Lebensinhalt, Jesus mehr kennenlernen und immer mehr fester an ihm bleiben, dann wirst du am Ende auf deinem Sterbebett liegen und du wirst nichts bereuen. Keine Sekunde deines Lebens musst du bereuen, die du auf dieses Ziel hin gelebt hast. Egal wie viele große Dinge du getan hast oder kleine Dinge oder was du sonst alles in der Gemeinde geleistet oder nicht geleistet hast, das wird alles dich nicht jucken. Eine einzige Sache wird dich interessieren. Habe ich in meinem Leben wirklich auf Jesus geschaut? Habe ich mich wirklich an ihm festgehalten? Wisst ihr, ich wünsche mir viele Dinge zu erreichen in meinem Leben. Es gibt viele Dinge, die ich mir auch wünsche. Aber eines, damit steht und fällt alles. Ich bete zu Gott, dass ich den Lauf bis zum Ende laufe, dass ich den Glauben behalte und dass ich am Ende das ewige Leben ergreife, weil ich weiß, dass ich zu schwach bin, dass ich zu sündig bin, dass ich zu sehr ein Versager bin. Aber ich weiß, dass wenn ich mich an Jesus halte und wenn er mich hält, dann werde ich es schaffen. Und das wird ein Freudentag sein, das wird eine Siegesfeier sein. Und das ist dann das Einzige, was zählt. Habe ich mich an ihm gehalten und hat er mich gehalten? Habe ich mich von ihm durchtragen lassen? Bin ich bis zum Ende bei ihm geblieben? Mein ganzes Leben lang. Das ist es, was zählt. Das ist das einzige Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Alles andere, das sind gute Ziele. Auch wenn wir in der Gemeinde uns Ziele setzen und Dienste machen wollen oder sowas. Das ist alles gut, das ist gut. Aber dieses eine Ziel, mit dem steht und fällt alles. Dass wir bis zum Ende an ihm halten, dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir am Ende mit ihm sterben und mit ihm auferstehen. Das wird ein Freudentag und eine Siegesfeier sein. Und diese Siegesfeier kann jeder haben, jeder. Egal, was in deiner Vergangenheit ist, egal, wie groß ein Versager du bist. Jesus sagt sogar, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Hey, du hast vielleicht sogar noch eine viel größere Chance, wenn du ein großer Versager bist. Weil Jesus sagt, hey, dann verstehst du viel mehr, was ich alles dir geschenkt habe. Und das ist so ein bisschen das Problem, was dieser Herbert hat. Der Herbert ist genauso auf seine Vergangenheit fixiert. Hertha, diese Frau, die sagt, hey, meine Vergangenheit, die macht meine Zukunft kaputt. Herbert sagt, auch schaut auf seine Vergangenheit und sagt, hey, meine Vergangenheit, auf der kann ich was aufbauen. Da kann ich einen geistlichen Dienst aufbauen. Ich meine, als Kind kenne ich die Bibelverse, jetzt Bibelschule habe ich besucht und so. Darauf kann ich eine Zukunft aufbauen. Herbert schaut genauso auf seine Vergangenheit und denkt, darauf kann er seine Zukunft aufbauen. Er sagt nicht wie Paulus, ich lasse das alles, was vergangen ist, hinter mir. Er sagt lieber, ich habe genug geleistet und darauf baue ich mir eine Zukunft auf. Und das ist eine gefährliche Position. Nicht mal Paulus übernimmt diese Position. Obwohl Paulus viel hätte in der Vergangenheit, auf dem er seinen Dienst aufbauen könnte, auf das er sich stellen könnte, um eine Zukunft zu erreichen. Aber Paulus macht es nicht. Paulus sagt, ich kann nichts beitragen. Und selbst das, was ich gut geschafft habe, gibt mir keine Sicherheit für die Zukunft. Sicherheit für die Zukunft habe ich nicht, wenn ich in der Vergangenheit viel geleistet habe. Wisst ihr, wenn wir uns die Gemeinde anschauen, die Leute in dieser Gemeinde, die eine sichere Zukunft haben, sind nicht die viel Bibel gelesen haben in der Vergangenheit, die Bibelstunden besucht haben, das sind nicht die, die eine sichere Zukunft haben. Eine sichere Zukunft sind die, die auf Jesus schauen, die mit Jesus eng sein wollen, die sich an ihm festhalten. Egal, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, egal, wie sehr sie versagt haben, nur die haben eine sichere Zukunft, die auf Jesus schauen. Wisst ihr, Herbert hat keinen Vorsprung vor Hertha. Obwohl es für uns so aussieht, oder? Ich meine, wir schauen uns manchmal die Prediger an oder die Bibelstunden machen und so und denken dann, ja, die haben einen Vorsprung. Die haben gar keinen Vorsprung. Überhaupt nicht. Niemand hat einen Vorsprung. Wir alle, wir leben knapp am Abgrund. Wir sind kurz immer davor, in die schreckliche Sünde abzustürzen. Und was uns retten kann vor diesem Absturz, ist nicht unsere tolle Vergangenheit. Was uns retten kann, ist nur eins, dass wir unseren Blick fest auf Jesus halten und dass wir ihn als Ziel nicht aus dem Blick verlieren und dass wir uns danach sehnen, fester und fester an ihm dran zu sein. Dass wir ihn suchen, ihn rufen, auf ihn hoffen und ihm vertrauen und dass er jeden Tag mehr Raum in uns gewinnt. Nur dann haben wir eine Zukunft. Ich kenne einige große Prediger, die haben viel geleistet, die haben Jahrzehnte viel gedient, treu und gut und am Ende haben sie schrecklich versagt. Das hat ihnen alles nichts geholfen. Wir sind alle immer ganz nah am Abgrund. Und den Augenblick, wo wir den Blick auf Jesus verlieren, dann stürzen wir ab. Ob wir große Prediger waren oder was auch sonst wir immer waren, wir werden abstürzen. Und deswegen sagt Paulus hier, es ist so wichtig, lass die Vergangenheit. Benutze sie nicht als Sicherheit oder konzentriere dich nicht drauf und denke, ich habe keine Zukunft, weil die so schlecht ist. Sondern schau auf das Ziel, dann hast du eine Zukunft. Und dann als Ende mit aller Kraft zum Ziel, den Vers 14. Ich lese ihn noch einmal vor. Ich jage das Ziel anschauend hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus sagt, ich jage auf dieses Ziel hin. Ich kämpfe dafür. Ich gebe alles, was ich habe. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Das ist kein Selbstläufer. Paulus bietet uns keine billige Gnade an. Wisst ihr, wir müssen Gott nichts geben, weil wir nichts haben. Aber Gott will trotzdem alles. Gott will trotzdem alles von uns, obwohl wir nichts geben können. Ich habe mal einen Satz gehört und ich finde den sehr schön. Und zwar hat jemand gesagt, Gott ist mit sehr, sehr wenig zufrieden, aber er will alles. Gott ist mit sehr wenig zufrieden, aber er will alles. Gott nimmt nicht weniger als alles. Oder es gibt ein Lied, und ich denke immer wieder an diese Worte, und zwar die haben mich so gepackt, und ich kenne das Lied gar nicht so richtig. Und zwar, also du sagst, bring dein Nichts und ich gebe alles. Also Gott sagt zu uns, bring dein Nichts und ich komme mit meinen leeren Händen und ich bringe ihm all das Nichts, was ich habe, alles. Und diese Idee finde ich so schön. Oder in einem anderen Lied singen wir, mit leeren Händen stehe ich vor dir und erhebe dich. Ich bringe meine leeren Hände zu dir und ich bringe alles. Ich habe nichts, aber das bringe ich alles. All das Wenige, was ich habe. Und wir haben nur eine kleine Kraft. Wir versagen viel zu oft. Aber diese kleine Kraft, die setzen wir voll ein für Jesus. Und Paulus macht genau das. Er sagt, ich jage mit aller Kraft nach diesem Ziel. Ich bemühe mich, ich gebe alles. Wisst ihr, ich glaube, die Sportlehrer, die verstehen das. Es gibt manchmal so Schüler, die können das einfach nicht. Die sind richtig schlecht, aber die bemühen sich wirklich und man sieht es. Also so von außen sieht man das. Der gibt sich wirklich Mühe, das kostet ihn was. Er bleibt trotzdem immer der Letzte. Und er schafft es trotzdem nicht, er hat alles gegeben. Und im Sportunterricht ist das Traurige, das hilft ihm nichts. Er kriegt trotzdem eine schlechte Note meistens. Also keine richtig gute, also er kann ja nicht wirklich gut sein, weil wenn er nichts kann, egal wie viel Mühe er sich gibt. Aber wisst ihr, bei Gott sieht der Bewertungsbogen anders aus. Bei Gott müssen wir nicht gut sein, um uns etwas zu gewinnen, weil wir sind alle nicht gut, wir haben alle nichts zu bringen. Aber wir müssen uns reinhängen. Das will Gott schon von uns. Er will, dass wir uns Mühe geben. Mit all unserem Versagen und mit all unseren Schwächen will er, dass wir mit aller Kraft, mit vollem Einsatz auf dieses Ziel hinjagen. Dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen und dass wir uns von den Rückschlägen nicht zurückwerfen lassen, sondern dass wir treu sind im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir dürfen alles geben. Es geht gar nicht darum, dass wir super tolle Leistungen im nächsten Jahr hinlegen. Es geht gar nicht darum, dass wir alle so super Christen werden nächstes Jahr. Sondern es geht darum, dass wir das Ziel im Auge haben und dass wir uns überlegen, wie kann ich mehr von diesem Ziel erreichen? Wie kann ich Jesus mehr ähnlicher werden? Vielleicht ist es ein Bibelleseplan, den du anfängst. Und du musst nicht den ganzen Bibelleseplan oder was auch immer, nimm dir irgendwas vor, kämpf für irgendwas und versuch's, so weit wie du kommst, so viel wie du kannst, so viel wie geht, so viel sollst du machen. Mehr musst du auch gar nicht. Mehr will Gott gar nicht von uns. Aber Gott will, dass wir alles geben. Hast du eine Zukunft? Hast du eine Zukunft? Ganz ehrlich, glaubst du, dass du eine Zukunft hast? Ich sag dir, wenn du erkennst, dass du nicht am Ziel bist, wenn du deine Vergangenheit bei deinem Erlöser zu die Füße legst und wenn du dich auf seine Herrlichkeit konzentrierst und wenn du alles gibst, um bei ihm zu sein, dann verspreche ich dir eine herrliche Zukunft. Ich verspreche dir heute eine herrliche Zukunft. Nicht eine Zukunft, wie die Welt sich das vorstellt, sondern eine herrliche, ewige Zukunft. Eine Herrlichkeit, die heute schon anfängt und die für immer dauern wird. Ich verspreche das dir, weil das ist das, was Gott uns hier sagt. Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, dann mache ich alles. Wenn du auf mich schaust, dann kläre ich für dich alles und ich führe dich zum Ziel. Eigentlich schaffst du es nicht, aber ich bringe dich dorthin. Und wisst ihr, gerade das Abendmahl ist der Punkt, wo wir genau das machen. Wo wir genau uns daran erinnern wollen. Wir erinnern uns daran, Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir ein neues Leben haben. Jesus hat sein Blut gegeben, damit wir von all unserem Versagen rein neu starten können. Wir dürfen mit Jesus leben. Und dazu lade ich euch ein und ich würde gern, dass ihr aufsteht. Ich bete und dann gehen wir weiter. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du das so gut meinst mit uns. Du bist so freundlich. Wir haben nichts zu bieten und wir können das alles nicht so, wie wir gerne würden. Und wir würden gerne besser sein und mehr leisten, aber wir haben das nicht. Und trotzdem nimmst du uns an. Du bringst das alles für uns in Ordnung, alles, wo wir versagt haben und so. Und wir dürfen uns auf was Größeres konzentrieren. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns eine Zukunft bietest. Eine herrliche Zukunft, egal wie sehr wir versagt haben. Egal wie kaputt unser Leben gegangen ist. Egal wo wir heute stehen, wir dürfen eine herrliche Zukunft haben. Du bietest sie an und du garantierst sie uns. Danke dir dafür. Und genau das wollen wir jetzt im Abendmahl auch feiern, dass du, das hat dich alles gekostet. Du hast so viel geleistet dafür. Du hast ein perfektes Leben gelebt und du hast es hingelegt an unserer Stadt, damit wir es jetzt besitzen dürfen. Damit wir herrlich dastehen dürfen vom Vater. Danke dir dafür. Ich bitte dich für jeden, der hier ist, vor allem für die, die am Abendmahl teilnehmen, dass ihnen das ganz neu bewusst wird, dass uns das neu bewusst wird, wie viel du für uns geleistet hast und dass wir uns darauf verlassen, dass wir darin eine herrliche Zukunft haben. Herr, ich bitte dich für die Menschen, die hier sind und die das nicht in Anspruch genommen haben, die selber versuchen, eine Zukunft sich zu erarbeiten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen die Augen öffnest für dich, dass sie umkehren, dass sie bei dir Ruhe und Trost finden und dass sie bei dir eine herrliche Zukunft finden. Amen.